jetzt könnt ihr mal raten, oder Nico, vielleicht kommst du drauf, wenn das schon so aufgebrochen wird, diese 22 Rap-Genres, ein ganz wichtiges oder in meinen Augen sogar das wichtigste Rap-Genre, weil das so, wie das da unterteilt ist, vielleicht auch chronologisch gesehen, das gab es dann und dann und dann und das hat das beerbt und dann gab es das. Das Wichtigste fehlt in meinen Augen.
Es gibt manche Dinge, die sind so wichtig, deswegen macht man sie auch Sonntag mitten in der Nacht. Und das ist zum Beispiel diese Aufnahme von Backspin Love and Hate. Denn es ist uns allen so wichtig, dass wir es hinkriegen, für euch eine neue Folge zu machen. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind natürlich die Legenden Bass und Emma. Emma, du bist mit Verspätung angereist, du bist aber auch an einem neuen Ort, ne? Also dein Leben verändert sich gerade, wir haben es eben gerade schon vorgesprochen. Wo bist du gerade und was machst du?
Ja, ich bin letzte Woche, also ziemlich genau vor einer Woche, bin ich nach Mannheim gezogen, um hier an der Pop-Akademie Musikbusiness zu studieren. Und es ist alles sehr, sehr aufregend, weil ich hatte auch nicht so richtig viel Zeit zum so entspannt ankommen, sondern ich bin hergezogen und so anderthalb Tage später hat dann direkt die Uni gestartet. Deswegen war das ein sehr, sehr krasser, sehr schneller Deep Dive hier in das Leben. Aber bisher finde ich es ganz nett. Tatsächlich. Es ist nicht Leipzig, aber es ist okay. Es ist okay, nicht die Labs sind cool.
Nee. Nicht Labs, sondern Minim. Aber hattest du denn Zeit für Hip-Hop-Momente in der Zeit? Eigentlich nichts, ne? Oder?
Bisher noch nicht so richtig viel, aber ich habe gerade festgestellt, dass Mannheim ja in der Nähe von Heidelberg ist. Und es war ein kleiner Hip-Hop-Moment, als ich das so realisiert habe. Also ich habe schon die ganze Zeit realisiert, dass Heidelberg in der Nähe ist, aber irgendwie hatte ich voll die Heidelberger Hip-Hop-Szene vergessen, weil ich mich die Tage schon mal so mit Friends hingesetzt habe und gesagt habe, so hey, wir müssen irgendwie so in Mannheim die Hip-Hop-Szene so ein bisschen nach vorne bringen, obwohl ich gar nicht weiß, ob es hier welche gibt. Also keine Ahnung, Leute, wenn ihr aus Mannheim kommt und Umgebung, schreibt mir, was man hier cooles Hip-Hop-mäßiges machen kann. Ich hatte noch nicht so die Zeit, mich umzuschauen. Und dann ist mir aufgefallen, Digga, es ist einfach Mannheim in der Nähe. Also ich muss basically nur so 20 Minuten um die Ecke fahren und dann kriege ich hier Hip-Hop-Culture in die Fresse.
Auch in Mannheim wird es Hip-Hop geben.
Was ich auch sagen, lustig. Ich bin gespannt. Ich muss es noch rausfinden.
Ja, es gibt jetzt einen Shitstorm. Also von allen Mannheimern. Oh, Emma, Mensch, mach dich mal schlau. Hier gibt's richtig viel. Und Mannheim hat eine richtig lange alte Tradition, was auch Hip-Hop-Verortung angeht, wo auch viel stattgefunden hat in den frühen Jahren.
Ja, das ist okay. Total lustig. Dir dabei eben zugeguckt zu haben, Bass war auf jeden Fall, man hat Freude, Euphorie und Panik und alles innerhalb von 2 Minuten gesehen in den Ausführungen von Emma, aber man sieht, sie ist angekommen, sie ist gewillt. Leute, wenn ihr Bock habt, Emma mit in eure Welt mit reinzuholen, holler at your girl und sagt Bescheid. Yes. Dass natürlich Heidelberg als Hip-Hop-Mund alleine schon reicht, finde ich vollkommen fair. Und bei mir muss ich auch sagen, die letzten Wochen waren sehr intensiv, wir haben ein bisschen Urlaub gemacht und am Ende des Tages habe ich mich auch auf Reisen dann wieder dabei ertappt, wie sehr ich es liebe, einfach auf die Suche nach Graffiti und Street Art zu gehen. Und das war so ein bisschen mein Ding. Ich bin nach New Orleans und Houston geflogen und habe da irgendwo Football geguckt, eigentlich nur ein bisschen Urlaub gemacht. Die Geschichte dahinter, warum ich da bin, zu lange, random, egal. Ich bin da hingeflogen, aber was habe ich gemacht? Bin trotzdem wieder wie so ein liebgemeinter Vogel durch die Gegend gelaufen und ständig angehalten mit meinem Auto. In Houston war das wild. Da habe ich so einen Diner gesucht und auf dem Weg an Bahntrassen vorbei und da ist ja gerade so ein ganz langsamer Güterzug vorbeigefahren, voll mit Graffiti und ich dann ausgestiegen, quasi rechts ran hinterher mit dem Handy und so. Die haben mich alle angeguckt, die Autos drumherum. Aber ich liebe das bis heute und so, habe aber ansonsten gar nicht so viele intensive Sachen erlebt. Wir haben hier heute tolle Tipps, aber Base, nach dem, was du erzählt hast vom Wochenende, hast du, glaube ich, große Hip-Hop-Momente, also mindestens einen hinter dir. Ne?
Naja, einer, den ich jetzt in unserem Script hatte oder habe, ist ja so ein Beatmaker-Special im Hamburger Knus, so ein kleiner cooler Club für ein paar hundert Leute. Der war am 30.08., das war cool. Da Twit One, Figo, Retro Gordon, Hi John, Hulk Hoden haben da ihre Beats zum Besten gegeben. Beatmaker-mäßig eine gute Show gemacht und die Leute haben es gefeiert. Ist ja schon ein paar Wochen her, aber ich hatte jetzt noch richtig Kribbeln in den Fingern. Nein, ich hatte jetzt am Freitag hatte ich einen richtig guten Hip-Hop-Moment, also am 3. Oktober. Und zwar gab es da wieder ein Graffiti-Event in Hamburg an der Sternschanze. Die Unterführung zwischen U- und S-Bahn, wer sich da ein bisschen auskennt, wurde neu gemalt zum 3. Mal. Up the Wall XYZ hieß das, wo 35 bis paar noch mehr, um die 35, 40 Graffiti-Maler zugange waren und die komplett mehrere hundert Quadratmeter quasi an Wand neu gestaltet haben. Nicht nur, dass da jetzt alles neu ist, da unten das, was übergesprüht wurde, ganz von vielen Leuten ihre eigenen Bilder wieder übergemalt und einfach mal neu gemacht. Ihr kennt mich ja, ich bin immer ein großer Fan davon, nicht irgendwie die Bilder zu genießen, sondern auch das Come Together mit den Leuten und auch Leute, die man länger nicht sieht oder noch nie getroffen hat und durch das Graffiti kennenlernt und alte Freunde mit alten Freunden spricht. Das war ein richtig guter Tag.
Ey, ich hab das ein bisschen in den Social Media gesehen, das hat mich angefixt. Also selbst ich muss sagen, schöne Bilder.
Ja, ihr müsst mir, ich habe es leider gar nicht gesehen, müsst mir das mal schicken, interessiert mich auch auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß, welche Mall du meinst.
Das war eine S-Bahn Sternschanze, ne? Und das ist da, wo ich auch oft durchfahre. Und auch, muss ich sagen, dadurch auch wieder ein schöner Moment, auch wie ich immer gefragt habe, da sind ja ein paar ganz geile Sachen an den Wänden gewesen und so, aber wie kriegst du das eigentlich organisiert? Welche Fläche ist das? Wie kannst du die nutzen? Und das waren immer Fragen, die ich mir quasi gestellt habe, wenn ich da morgens vorbeigefahren bin, wenn ich irgendwo hin musste oder so. Und dann zu sehen, alles klar, okay, ist auf jeden Fall die Szene am Start und übernimmt das Ganze und macht das zu einem offiziellen Reinigungstag und Neumachtag. Sehr, sehr, sehr schöne Bilder, muss ich wirklich sagen. Und das kann ich verstehen.
Organisator Alex, beziehungsweise auch Oliver Nebel, Davis One, der Mitbegründer des Buches Eine Stadt wird bunt und Kurator Davis One halt aus Hamburg. Ich denke mal, wenn ihr das hört, dann weiß jeder, wer gemeint ist. Der war federführend da mit organisatorisch beteiligt. Aber da war eine Menge Helferlein. Also Props geht raus, nicht nur an Olli, an Alex und alle die Leute, die da geholfen haben, das Event eben auch so zu gestalten. Wir reden ja von einem öffentlichen Raum. Und da sind eben auch ganz viele Handläufe. Und da musste man aufpassen, dass es nicht zu hoch geht. Er sagt, das gehört der Bahn und das gehört der Stadt und das gehört dem Pächter. Und bis dahin dürft ihr malen und bloß nicht die Handläufe und klebt das alles ab. Es war alles vorbereitet. Ne? Also die ganzen Handläufe, die da waren, die waren alle abgeklebt mit Folie. Alles vorbereitet. Und Davis hatte irgendwie, keine Ahnung, 350 Sprühdosen auch noch dabei. Mit den Leuten so ein kleines. Also man konnte, die Leute haben schon ihre eigenen Sprühdosen mitgebracht, wenn sie ihre Lieblingsfarben hatten und alles, aber trotzdem eine nette Geste, war mehr als eine nette Geste, dass gesagt hat, jeder Sprüher, der kommt, bekommt von uns noch 10 Sprühdosen, ob er sie einsetzen kann oder nicht, welche Farben bekommt er einfach. Aber darum geht es eigentlich bei solchen Events gar nicht. Also ich denke mal, da wäre auch jeder so gekommen, weil es auch einfach ein geiles, wie ich schon sagte, ein geiles Come Together, sondern eigentlich immer wieder cooles, auch anderen Leuten über die Schulter zu gucken. Ich habe ja selber einen coolen Spot gehabt, wo ich gemalt habe und kleine Mini-Anekdoten, die ich vielleicht ein andermal erzähle, war immer schon witzig.
Ja, ich hätte aber noch eine Frage hinterher, so zwei eigentlich. Wie komme ich an eine Fläche, um auch zu malen? Und waren es nur Maler da, Maler und Maler da? Oder auch einfach Freunde und Family und sowas? Also wurde es richtig zu so einem Community-Ding?
War schon Community, hatte so eine Kernzeit um 10, war ja so 10 bis 18 Uhr und so um halb 12 war dann irgendwie richtig schon zwischen 12 und 14, 15 Uhr war richtig Action da. Also Freunde, Familie, müssen uns nichts vormachen. Ne? Also da waren extrem viele Leute, die eingeladen. Also ich war ja auch eingeladen, nicht komm vorbei, wer zuerst kommt. Ne? First come, first serve war das natürlich nicht. Außer es ist irgendwie noch eine Wand über oder ein paar Meter noch übrig, wo sich einer noch kurzfristig rein sneaken kann an die Fläche. Aber generell war das eben an die 35, 40 Leute vergeben. Aber die hatten natürlich auch Familie, Freunde kamen vorbei. Kinder sind extrem viele von den Dudes, die da sprühen und Mädels sind ja auch inzwischen Eltern so, ne? Und dann kommt eben die Familie auch vorbei. Das ist so, war jetzt kein Grill aufgebaut oder so. Aber auch DJ Tricky, Gruß geht raus, war da, der hat ein bisschen eine Primetime, also ein bisschen Musik gemacht. Aber auch so lief denn da auch Musik. Weil irgendwie gerade bei solchen Events alle 10 Meter hat irgendein Graffiti-Dude irgendwie seine dicke Boombox dabei. Und dann feuert da irgendwo Musik raus. Aber erschreckend, kleine Anekdote, ich wurde wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass ich trinke ja keinen Alkohol, aber dass Alkohol und Graffiti ganz dicht beieinander liegen. Also bevor die erste Dose geschüttelt wurde, wurden 2 Flaschen Bier geöffnet bei vielen. Aber das bringen dann auch solche Tage mit sich, weil das einfach ein schönes Event ist. Also ob man sich zum Grillen trifft oder zum Fußball geht oder Graffiti malt und einfach eine schöne Zeit hat mit Freunden.
Ey, finde ich spannend. Sehr schön. Und ist ehrlicherweise eine schöne Sache in Hamburg, die da passiert ist. Über sowas freue ich mich immer besonders. Bevor wir so, du hast natürlich redaktionell was vorbereitet, also ein bisschen reingehen, habe ich eine Sache, die ich nochmal selber hier mit reinbringen möchte, weil sie akut nächste Woche stattfindet und ich das ein unheimlich spannendes, wichtiges Thema finde, auch für dieses Format. Das Battle of the Year kommt nach Hamburg. Battle of the Year Central Europe. Am 12.10. wird es ein Battle geben in der großen Freiheit am Sonntag. Wenn ihr das hier hört, schnell und kurzfristig werdet ihr es mitkriegen, kommt vorbei. Das wird nämlich sehr spannend, weil Malekit, der ehemalige Bundestrainer, der auch für den Kulturpalast Hamburg arbeitet, hat es quasi so aufgebaut, dass Teams aus Nord, Süd, Ost, West sich in einem klassischen Crew-Battle miteinander battlen und am Ende es dann einen hoffentlich starken Gewinner gibt, der dann weiterziehen kann zum Battle of the Year. Großen Finale. Was aber viel, viel wichtiger daran ist, ist so der Enthusiasmus und das Feuer, mit dem er das Ganze aufgebaut hat und versucht hat, das Battle of the Year hier nach Hamburg zu bekommen. Und wir von Backspin begleiten das Ganze mit einer kleinen Podcast-Reihe. Es gibt 3 Folgen. Thomas Hergenröther, der Gründer, wird darüber erzählen. Wir sprechen mit Malekit über die Intention, hier etwas zu machen. Und wir haben auch noch ein paar aktive Tänzer mit dabei in der 3. Folge, die dann nochmal erzählen, wie es heißt, sich auf sowas vorzubereiten. Emma, ist ein Grund, wieder nach Hamburg zu kommen? Was würdest du sagen?
Eigentlich schon, aber mein Stundenplan ist so strikt gestrickt, dass es gar nicht so einfach ist für mich, gerade irgendwie nach Hamburg zu kommen. Aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ist das dann
Shame on me irgendwie so, ne?
Wo ist das? Ich habe es gerade irgendwie nicht mitgeschnitten, oder hast du es gesagt?
Große Freiheit. Große Freiheit, Hamburg.
Geil.
Findet statt. Am Tag vorher im Kulturpalast ist in Workshops in der ganzen Stadt. Aber hast du eine Verbindung zum Battle of the Year? Weil ich finde, das ist eine total faire Frage, weil ich nämlich auch in der Runde, in der ganzen Recherche und Arbeit daran festgestellt habe, dass es in den letzten Jahren so ein bisschen in Deutschland verschwunden ist, weil es international geworden ist. Was für eine Verbindung hast du, Emma?
Ich muss sagen, mir sagt der Name was. Also irgendwo hat es da geklingelt, aber ey, ich bin ganz ehrlich, was so Breaking-Veranstaltungen angeht, ich finde das alles cool und ich schaue mir das super gerne an, wenn ich irgendwie die Möglichkeit dafür habe, aber ich bin ja echt nicht so richtig dann in der Szene unterwegs, dass mir so Veranstaltungsreihen irgendwie irgendwas sagen. Deswegen selbst jetzt gar keine Verbindung, aber es klingt auf jeden Fall sehr cool.
20-Tron Base.
Ja, komm rum. Ich bin ein riesengroßer B-Boy-Fan, also ja, B-Boy-Fan, also Breakdance-Fan. Von daher, also Nico, halt irgendwo einen Platz auf irgendeiner Liste für mich frei, falls da irgendwie alles ausverkauft sein sollte.
Ich hoffe, es ist ausverkauft, aber du bist auf jeden Fall ganz oben auf allen Listen.
Ich schreib dich an nächste Woche und telefonier mit dir. Ist irgendwie auch redaktionell, ich weiß gar nicht, wie das in den Medien war. Natürlich huscht auch vieles an mir vorbei und irgendwie kriegt man nichts mit. Aber umso schöner, dass da das in Hamburg stattfindet und da auch umgesetzt wird. Ich bin ja ich habe einer der ersten, das war glaube ich der allererste, das Battle of the Year in Celle, ne, hat der Stadt, wurde es ja mehr oder weniger ins Leben gerufen. Ist also, seit 30 Jahre schon, ne? Über 30 Jahre ja, Battle of the Year.
30 Jahre her. So. Hannover war das allererste. Aber versuch mal, Emma, mit deinen Worten zu erklären, was das Battle of the Year ist, Base.
Ach, ich soll das erklären?
Ja.
Du sollst es mir erklären, weil, wie gesagt, ich habe nicht so richtig eine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt.
Also, für mich, du brauchst auch gar nicht viel wissen, wie es da irgendwie, was da abgeht. Wenn jetzt ein ganz Außenstehender mich fragen würde, erklär mir mal bitte Hip-Hop, dann würde ich diese Person auf einen B-Boy-Contest mitnehmen. Oder
ja, schön gesehen.
Weil für mich das Aushängeschild, worum es eigentlich im Hip-Hop geht oder wie man am Hip-Hop in meinen Augen am besten greifen kann, das kann keine DJ-Szene, es kann keine Rap-Szene, es kann keine Graffiti-Szene, aber es kann die B-Boy-Szene. Zeigt dir Hip-Hop pur. Und wenn es nur diese Connection und dieses Come-Together mit den Leuten ist und dieser freundschaftliche Battle, woher das eigentlich kommt oder was irgendwie die Hip-Hop-Kultur, mit welchen, unter welchen Aspekten das irgendwie gegründet wurde, was ist gegründet, entstanden ist und was man da auch versucht hat in der, mit der Jugend von der Straße weg, von den Gangfights weg und so. Und das spiegelt sich ja auf spielerische Art bis heute extrem wider und also im Positiven.
Wenn man es zusammenfasst, Battle of the Year, und ich bin nicht in den ersten Stunden mit dabei gewesen, ich bin irgendwann erst dazugestoßen, aber das Battle of the Year ist halt als Crew-Battle-Event eine Instanz, die seit, wie gesagt, Anfang der 90er ausgetragen wurde, sie einen Ursprung in Hannover hatte, dann irgendwann in Braunschweig jahrelang das World Final ausgetragen hat, da wiederum ich dann auch jahrzehntelang jedes Jahr immer mit dabei gewesen. Da ist ein Film entstanden. Es ist quasi schon eine der DNAs von Breakdance, von Crews treffen sich und battlen sich und machen eine Show und dann geht's ins Battle und so. Hat über die Jahre aber so ein kleines bisschen natürlich auch fast, muss man sagen, national und international einen Kampf verloren gegen Einzelbattles. Einfach nur, weil dort das Individuum sich stärker hervorheben konnte und dann die Intensität, die da drin steckt, eine Crew gemeinsam abzustimmen und darauf zu sagen, wir treten jetzt als Crew an. Und das alles einfach schwieriger gemacht hat. Und so ist das Battle of the Year dann also nach Frankreich gegangen, hat ja auch ein Jahrzehnt, glaube ich, da sein Weltfinale gehabt. Und jetzt mittlerweile sind sie in Asien unterwegs, weil da dieses Crew-Battle noch eine andere DNA hat. Auch die Professionalität dahinter, dort auch in der Lage zu sein, auf dem Niveau zu tanzen, das ist einfach für viele Europäer mittlerweile gar nicht mehr möglich. Im Crew-Event sich mit den Koreanern oder mit den Asiaten, im ganzen Japanern, Chinesen so zu messen, wie die trainieren können. Das hat das One-on-One stärker gemacht. Und jetzt aber ist es deshalb so ein schöner Hip-Hop-Circle, dass Malekith, Breakdance-Bundestrainer, dafür sorgt, dass wir das Battle of the Year in Hamburg haben als Crew-Event. Wie gesagt, Nord, Süd, Ost, West gegeneinander. Ich lade euch auf jeden Fall ein, kommt vorbei, das wird sehr, sehr spannend. Das werden Hip-Hop-Tage. Es geht am Freitag los mit den ersten Kleinigkeiten. Am Samstag, wie gesagt, auch ein bisschen Programm. Da kommt die Szene hierher, am Sonntag das große Finale. Und es ist damit relativ deckungsgleich zu anderen Hip-Hop-Tagen, Base, die du wahrscheinlich immer ans Herz sehen könntest, weil wenn sie schon nicht nach Hamburg kommt, Heidelberg sind 20 Minuten.
Eben, Emma, guck ins Script. Also die Hip-Hop-Kulturtage in Heidelberg, 11.10. bis 18.10. Also mündet dann auch mit richtig coolen schönen Aktivitäten. Ach, die ganze Woche, also ich habe das, guck das Programmheft, also da Hip-Hop-Kulturtage, was ist das so, ne?
Ja, ich habe mir das Programmheft auch durchgelesen und ich finde es richtig, richtig crazy, was da alles so zustande kommt. Also das ist ja wirklich von Producing-Workshop, Breaking-Workshop bis hin zu so Urban Dance Theatervorführungen, da hatte ich ein bisschen Fragezeichen im Kopf, weil ich war so, was ist das, was hat das mit Hip-Hop zu tun? Aber es hat bestimmt irgendwo irgendwas mit Hip-Hop zu tun. Und ich wollte eigentlich, ich hatte richtig Bock auf, da ist eine Stadtführung mit Tony L., glaube ich, durch Heidelberg. Ich hatte übelst Bock drauf, aber es überschneidet sich komplett mit meinen Kursen. Ich dachte mir so, oh, das wäre übelst geil, so einmal die Stadt, weil ich glaube, ich war einmal mit 16 in Heidelberg, nur so Touri-Zeugs anschauen. Und dann die Stadt einfach mal so direkt aus so einer Hip-Hop-Perspektive auch kennenzulernen und so. Aber wie gesagt, schaffe ich leider nicht. Aber an irgendeinem Tag werde ich es dahin schaffen und werde mir auf jeden Fall das Programm angucken. Ich habe richtig Bock.
Guck mal, in meinem Skript, wenn ich das einfach mal ganz kurz vorlese quasi, ne? Hip-Hop-Kulturtage, wer sind wir? Die Hip-Hop-Kulturtage werden organisiert und durchgeführt von einem Netzwerk aus lokalen Hip-Hop-Akteuren und Akteurinnen. Die Ziele der Hip-Hop-Kulturtage sollen die Vielfalt der lokalen Hip-Hop-Szene darstellen und wofür stehen wir? Wir verstehen uns als eine von Authentizität und Positivität geprägte Gemeinschaft und stehen für die Prinzipien Peace, Love, Unity and Having Fun, also die alten Urziele, Urkernelemente der Hip-Hop-Kultur. Aber wenn man mal in das Programmheft klickt, das hatte ich nämlich auch noch gar nicht geschnallt, und da werde ich ihn direkt auch ansprechen, wenn ich ihn sehe. Also dass die Hip-Hop-Kulturtage werden ja organisiert vom Freien Hip-Hop von der Freien Hip-Hop-Institut GmbH. Und die Geschäftsführung ist kein anderer als Tony Landomini, also Tony L. Und also mehr Hip-Hop interner geht gar nicht. Als wenn man sagt, wer hat das denn da alles irgendwie versucht, denn da irgendwie Hip-Hop in der Stadt groß zu machen? Nee, da ist schon richtige Hip-Hop-DNA am Werkeln.
Ja, ist ganz krass. Wo, wenn nicht dort, ne? Oder? Das ist wahrscheinlich der Ort, wo sowas am ehesten auch funktionieren kann, habe ich so ein kleines bisschen das Gefühl. Weil ja wahrscheinlich die Stadt auch eine Förderung oder die solche Dinge immer sehr förderungswillig und fähig findet. Das Hip-Hop-Museum ist da ja auch quasi, glaube ich, in Machart, ne? Ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist, aber.
Ja,
ich glaube, das ist auch im Programmpunkt, dass man da ins, ich glaube, Hip-Hop-Museum und auch ins Archiv reinschauen kann und so. Also es würde mich auch interessieren. Ja, ich bin aber auch, also ich fand es sehr interessant, so dieses Programm zu lesen, für was für eine Zielgruppe das konzipiert ist. Weil ich schon das Gefühl hatte, es war viel für Jüngere, also so vor allem die Workshops, dass die auch wirklich an so Kids gerichtet waren, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, es richtet sich schon auch eher an Erwachsene, also dass es nicht so ein super inkludierendes Programm ist für eine junge Zielgruppe, also es klang sehr viel auch akademisch, was ja natürlich voll Sinn ergibt mit dem Hip-Hop-Institut, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann in der Umsetzung funktioniert.
Du fährst hin, Base, ne, oder?
Ja, ich fahre auf jeden Fall hin, weil ich Bock auf ein Event, auf zwei Events habe. Also ich bin jetzt nicht die ganze Woche in Heidelberg, das geht beruflich auch leider nicht bei mir, obwohl das hätte man das viel früher ein bisschen geplant, dann
dann muss ja auf die Container aufpassen.
Ne? Wäre ich verrückt genug, glaube ich, mir da viel reinzuziehen, aber ich fahre auf dem Freitag hin, Freitag früh, also das Ende der Hip-Hop-Kultur-Tage und da nehme ich dann noch ein musikalisches Event mit und ein Graffiti-Event. Sozusagen. Und natürlich werde ich hoffe, sehr, sehr viele gute alte Bekannte sehen und mich austauschen sehen, freuen, dass man einfach diese Kultur noch so zelebriert, wie man das schon immer getan hat.
Ganz wichtig ist in Hip-Hop-Kulturtage, trotzdem ist es natürlich auch ein musikalisches Line-up, das Ganze ummantelt. Da finde ich ganz lustig zu lesen, dass DP da auch headlinend relativ groß mit eingetragen ist, was so, ich wiederhole immer gerne ihre Line von die mit den Rap, die dein Vater schon gefeiert hat. Das mag ich immer persönlich sehr gerne, die älteste New Schoolerin wahrscheinlich, die wir und auch damit Staffelstab tragende. Allein das macht es schon sehr, sehr spannend und ist ja wahrscheinlich auch klassisch dem Genre Boom Bap im Hip-Hop zuzuordnen. Jetzt immer so ein kleines Thema mitgebracht, es gibt mehr als ein Genre im Rap. Das wissen wir alle, ne? Aber das Ganze wurde durchanalysiert oder haben wir einen Katalog oder müssen wir jetzt aufpassen, wovon wir reden?
Ja, also der liebe Base hat ja in unser Skript einen Artikel reingepackt und ich bin da so über den gestolpert und dachte mir so, okay, aus welchem Jahr ist der? Ich dachte, es ist ein 2014er Artikel oder so, aber nein, der ist tatsächlich von 2024. Und zwar werden da 22 Rap-Subgenres aufgezählt. Und ich fand es total wild, weil da halt auch so Subgenres wie zum Beispiel Emo-Rap drin stehen, wo ich mir denke, so, weiß ich nicht, Leute. Also das klingt für mich sehr, sehr doll nach, da wollten Leute, die überhaupt nichts mit Rap und der Kultur am Hut haben, das Ganze so ein bisschen unterkategorisieren. Also auch hier Soundcloud-Rap ist auch ein komplett veralteter Begriff, der eigentlich nicht benutzt wird für das Genre. Country-Trap fand ich erstmal interessant. Ich kann mir nichts drunter vorstellen. Was haben wir hier noch so Schönes? Ja, wie gesagt,
ich fand diese Auflistung, ja, weiß ich, zwischen Liebe und Hass ist alles dabei. Willkommen in unserem Podcast.
Also ja, das war, ich fand ein paar Subgenres fand ich total spannend, dass die da irgendwie aufgeführt werden, so Lo-Fi, Hip-Hop und so hat ja alles Hand und Fuß, aber wie gesagt, bei ein paar Sachen war ich so, hä, wo kommt das denn her?
Lacht und lacht nicht, ne? Also ich hab's bei Lander.com oder so, aber das war in Deutsch und vieles übersetze ich dann mit einer KI oder so, wenn ich das mal irgendwie schnell brauche, damit man schneller greifen kann, was da mal so steht. Inzwischen funktioniert die KI hier ganz gut. Das war in Deutsch, habe ich nur so ein bisschen aufbereitet, aber dann so das Genre 14 ist natürlich Bounce, aber das wird dann so direkt hüpfen. So, ich meine, wer hat das aus dem Englischen übersetzt und dann irgendwie, ja, das egal. Irgendwie auch so ein Downs-House-Ding, glaube ich, ne? New Orleans, irgendwie Bounce. Aber irgendwie doch interessant, vieles ist ja abgeleitet. Wirklich eine große Handvoll ist dann ja klassisch von diesen Crunk oder vom Trap dann eher abgeleitet schon so, ne? Eine, jetzt könnt ihr mal raten, oder Nico, vielleicht kommst du drauf, wenn das schon so aufgebrochen wird, diese 22 Rap-Genres, ein ganz wichtiges, oder in meinen Augen sogar das wichtigste Rap-Genre, weil das so, wie das da unterteilt ist, vielleicht auch chronologisch gesehen, das gab es dann und dann und dann und das hat das beerbt und dann gab es das, das Wichtigste fehlt in meinen Augen.
Jetzt bin ich gespannt.
Bin auch gespannt.
Ja, es gibt viele Leute, die verbinden das so, ne? Also es ist ja so, es fängt ja auch so ein bisschen,
Der Cliffhanger bleibt, ne?
Der Cliffhanger bleibt. Oldschool, ne? Wir haben da Oldschool, fängt 70er, 80er Jahre an. Hört auf 83. Und ja, ab 84 bis 92 gibt es, oder bis 91, 92 gibt es ein Genre, das wird da nicht aufgezählt. Und das ist das wichtigste Rap-Genre. Vielleicht okay, weil ich aus dieser Zeit komme, aber das hat am meisten hervorgebracht, woran du heute denkst. Also die Beastie Boys und Run DMC zum Beispiel gehören in diese Genre und das wird da gerade nicht benannt.
Wie heißt das Genre? Sag's endlich!
Golden Era.
Ja, aber es ist doch Boom Bap, das ist nichts anderes.
Nein.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja kein Genre, oder?
Also Golden Era ist ja kein musikalisches. Genau, also wenn du dieses Boom Bap, da gibt es auch musikalisch einen extremen Schnitt irgendwann. Also es wurde, wenn man jetzt technisch erstmal ganz grob betrachtet, dann wurde in der Mitte wurde der Sampler aus dem Oldschool und dann kam es zum dann kam dieser Hype, man kann ja was samplen und dann hat man alles weggesampelt und dann man hat sehr viel mit Loops, wenn man das so greift, man hat sehr viel mit langatmigen Loops oder sekundenlangen Loops gearbeitet und im Boom Bap wurde das, was man in der Golden Era gesampelt hat, wurde es nochmal benutzt und einfach nochmal zerschnitten. Also diese Art und Weise, wie die Musik klingt, ist eine ganz andere. Boom Bap hat ja nicht 84 angefangen. Sondern das war dann Anfang der 90er, als die Hip-Hop-Produzenten viel versierter waren, viel kreativer und aber die viel aggressiver die, und viel aggressiver.
Aber die Jahreszahl ist hier doch gar nicht angegeben, oder?
Nee, aber also wenn man das, die ersten Genres so oldschool, da musst du oldschool, Golden Era und Boom Bap, dann muss das fehlt da einfach. Also,
ja, aber also da muss ich, also ich bin jetzt gerade im Süden unterwegs gewesen, ne? Und habe mir ein bisschen angehört, was also ich habe was gemacht, auch Stichwort Genres. War in New Orleans, war in Houston und habe immer versucht, Sounds der Stadt quasi mir in eine Playlist zu packen. Oder es gab welche, habe mich da durchgehört. Und diese Playlisten haben halt auch bis in die 80er Jahre geführt. Und das, keine Ahnung, gewisse Art von Trap auch dort bereits vorhanden gewesen ist, der Jersey South Sound, dass der nicht in ein Zeitfenster passt. Und ich glaube, das, was du meinst als Golden Era, ist schon die Art und Weise, ich gehe damit, also brauchen wir nicht darüber zu reden, dass das die wichtigste Era ist, ist ja auch meine, so, weil sie einfach ziemlich stilprägend ist. Aber ich glaube, der tatsächlich musikalische Rap-Stil, der da drin steckt, ist, das ist einfach Boom-Bap.
Auf gar keinen Fall. Also der Golden Era Sound hat einen ganz eigenen Charakter.
Jetzt wird
ganz
hier diskutiert.
Aber das wäre zu viel Nerd-Talk und dann würden
aber wir noch... Aber die Basis ist doch Boom-Bap. Was ist denn das sonst?
Nee, Boom Bap hat sich aus dem Golden Era herauskristallisiert, herausentwickelt. Das ist das ja. Dadurch, dass sie
Produzenten... Also dann definieren wir Golden Era. Wann ist für dich Golden Era? Golden Era ist 90er Jahre.
Nee, Golden Era ist 84.
Nee, das ist nicht Golden
Era. 84, 85 ging es los. Golden Era bis Anfang der 90er.
Es ist spannend. Ich guck mal, ich recherchiere.
Also
mal
ich habe auch gerade schon gegoogelt. Also bei Wikipedia ist das Ganze auf jeden Fall als ein historischer Zeitabschnitt, also ein Zeitabschnitt ja, in der Geschichte der von Hip-Hop bezeichnet. So hätte ich es jetzt auch verstanden, dass es eher ein Zeitalter ist oder ein Abschnitt als jetzt ein musikalisches Genre.
Ja, aber hast schon
aber
recht.
Ich bin jetzt nicht so krass da drin wie ihr beide. Ich finde es auch sehr interesting.
Aber es gab so einen richtigen Umbruch in bestimmten Dingen. Das hat sich um 180 Grad musikalisch mehr oder weniger auch, wenn das, was gesampelt wurde, Soul, Funk, Jazz, das ist alles so ziemlich geblieben. Aber die Art und Weise, wie man mit der Technik umging, dann zu samplen, das hat einen ganz neuen Stil hervorgebracht. Das ist ein ganz eigenes Genre geworden.
Ist es nicht das Dach für verschiedene Rap-Stile?
Weil ja, wenn also ich meine jetzt nur jetzt hier in dieser Auflistung, ohne jetzt irgendwie sagen Golden Era, Boom Bap und das irgendwie, aber wenn ich jetzt hier vom Subgenre das Subgenre lese, hier bei den ganzen Autotune, Trap und Krams Geschichten, dann fehlt mir das einfach, weil dann eigentlich Boom Bap ein Subgenre von der Golden Era Zeit ist.
Ja, aber ich bin voll, also ich hier korrigiert, du hast recht, dass das natürlich irgendwann, die Golden Era irgendwann in den 80ern angefangen hat. Für mich fühlt sich nach dieser goldenen Zeit in den 90ern an, wo das alles gepackt aufeinander kam. Aber ja, natürlich ist das, was stilistisch ja auch mich da geprägt hat und wo du alles irgendwie zusammenfassen kannst, geht auch irgendwann in den 80ern los. Aber da sind dann doch diese Subgenres, die wir ja haben, ne? Wenn du Gangster-Rap, Political-Rap, Boom-Bap, es gab von allem etwas, was in der Golden Era einen bestimmten Impact hatte.
Ja, die Liste ist jetzt auch nicht chronologisch. Möglicherweise ist das ja auch wieder das ist am Ende, ne? Warte, wo ist denn das? Ja. Hüpfen war ja schon geil.
Hüpfen.
17 Conscious Rap, so, ne? Als bewusster Hip-Hop. Ich meine, klar, also wenn man das so sagt, so klar, Conscious Rap, Easy Age, und wenn es so De La Soul war und alles sowas, was da angeht.
Tribe Called Quest.
Sowas, ne? Das ging, das zieht sich. Ging dieser Golden Era los, Ende der 80er bis heute ja quasi.
Aber ich glaube, das ist die Antwort, genau, weil ich das ja mit Trap genauso habe, weil du das auch heute mit Drill, Drill hat ja auch mittlerweile schon eine Dekade History, die trotzdem wahrscheinlich in unterschiedlichen Subgenres noch, oder Rap-Stilen sich, Eras sich findet, so rum, wiederum. Ich glaube, die Era ist nicht etwas, was in diese Liste passt. Mhm. Weil das ist ja quasi der Zeitgeist, der eine bestimmte Epoche umfasst. Und in dem die verschiedenen Rap-Stile, ja unter anderem auch Gangster-Rap und Boom-Bap, alle gemeinsam im Zweifel auf einer Playlist gelandet sind. Der Golden Era-Playlist.
Ich glaube, es ist auch so nicht so easy, so Mini-Feinheiten in Subgenres zu packen.
Ist ja auch alles, es ist ganz lustig. Überschneidet sich ja auch alles und verortet sich neu und...
Voll. Ich finde das super lustig. Ich habe vor, ich glaube sogar gestern war das, auf Insta ein Reel gesehen, wo so ein Typ eine Website entdeckt hat, die die verschiedenen Subgenres wiedergebildet hat, also von aller Musik. Und das ist wirklich, das ist eine Karte, man kann sich da so durchklicken und dann auch so Beispiele dazu anhören und das ist super interesting, also würde mich, glaube ich, mal interessieren, was die da so unter den ganzen Hip-Hop-Sachen aufgeschrieben haben. Aber ich denke mir dann auch mal so, nicht jedes bisschen Musik in irgendeine Schublade stecken. So am Ende ist es halt Musik, das aus verschiedenen Inspirationen so zusammen entstanden ist. Und ja, keine Ahnung. Also gibt es ja sehr viel Diskussion über so Genre. Wie sinnvoll ist das überhaupt? Also klar, dass Rap irgendwie Rap ist und jetzt nicht Country so ergibt Sinn, aber keine Ahnung. Ansonsten, ich bin nicht so Fan von so Subgenre.
Es diskutiert auch selten der Künstler über sowas. Also meistens dann irgendwelche Fans, die diesen Künstler irgendwo da sehen und der andere guckt aus einer anderen Blase und Richtung und sieht den ja da und der spielt, der macht dann irgendwelche auf seiner 12-seitigen Western-Gitarre, spielt die Band Musik, aber er rappt und dann der eine sagt, was ist das für ein komischer Rapper und die anderen sagen, das ist kein Rapper, aber der bedient sich halt dem Stilmittel-Rap, kommt aber aus dem Country und also es ist ja auch weiß, ne? Point of View. So.
Hatte Casper, oh, ich glaube, der hat es auch mal in irgendeinem Song gesagt, für die Rocker zu Rapper, für die Rapper zu Rock oder irgendwie so, weil der ja auch dann sehr viel E-Gitarren und Blase drin hatte. Und ich finde, da hat man es schon so sehr gemerkt, dass es eine absurde Diskussion ist, da alles in irgendwelche Genre-Schubladen drücken zu wollen. Deswegen, also ich fand den Artikel ein bisschen amüsant, aber ich habe jetzt leider nicht recherchiert, wer den geschrieben hat. Es kam mir aber auf jeden Fall vor, wie als wäre das jetzt eine Person, die nicht so wirklich tief drin in der Hip-Hop- oder Rap-Kultur ist, so ehrlich gesagt.
Wirkte dir mit anderen Worten zu akademisch?
Zu sehr gegoogelt vielleicht auch.
Ja, ich wollte gerade sagen, weniger zu akademisch als zu sehr zu ergoogelt. Also gerade, wie gesagt, Emo-Rap, was ist das? Also, ich glaube, niemand, der rappt, würde sich selbst als so Emo-Rapper bezeichnen. Also, oder die wenigsten. So.
Wie gesagt, du wirst ja von deiner Fanbase irgendwie, keine Ahnung, also der Künstler, wie auch immer, der Rapper oder Sänger, wie auch immer, der wird nicht sagen, hier, das und das bin ich, oder wird nicht kein Veto einlegen, weil irgendwie eine bestimmte Gruppe sagt, hier, der macht doch das und das und das. Also. Der ist ja vielleicht froh, dass er, Hauptsache, er wird gehört und ist froh, dass ihn Leute hören und wie sie ihn einordnen, kann denen ja fast egal sein. Außer du wirst eingeordnet in eine politische Richtung und sagst, Leute, da gehe ich nicht konform mit. Aber jetzt auf musikalischer, künstlerischer Ebene, glaube ich, ist den meisten das egal.
Ja, und am Ende des Tages wird ja sowieso, wenn es dann darauf ankommt, nur eine Playlist zusammengestellt, dann ist es vollkommen egal, weil die Leute heutzutage wahrscheinlich immer weniger dann auch das zuordnen, sondern einfach nur als alles unter Oldschool packen wollen. Wir früher haben ja noch ein kleines bisschen Bass, ne? Wir haben ja noch versucht, Tapes zu bauen, die noch wirklich so sinnstiftend waren, mit richtig viel Liebe drin. Leider ist das so ein bisschen verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Ich war vor kurzem beim Backspin-Archiv unterwegs und habe so ein bisschen so Sachen gesucht und bin auf so ein kiloweise Tapes gestoßen und habe mich wieder daran erinnert, wie gut diese Zeiten waren. Aber irgendwie, du bist ja auch Master of the Boombox. Du hast mir selber ja auch mal einen Ghetto Blaster nochmal vermacht und so. Aber es gibt Chancen, habe ich gesehen, dass quasi wir ein Revival bekommen. Ich muss noch viel Geld dafür ausgeben, habe ich gesehen.
Auf jeden Fall. Also ich bin ein großer Boombox-Fan. Also nicht, dass ich jetzt sammel. So, aber das Thema hat mich, da müssen wir zwei, drei Minuten länger drüber reden.
Gibt außer, ja auch 10.
Außer, dass wir nur sagen, da ist eine Firma, die bringt jetzt eine relativ moderne Boombox auf den Markt, aber so im Retro-Look, da könnte man jetzt drüber meckern, ach da, wieder eine Firma, die geht irgendwie so auf diesen Retro-Hype und macht eine Boombox. Das ist We Are Rewind aus Frankreich, hat oder beziehungsweise ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, die haben nämlich auch wieder quasi den Walkman wieder zum Leben erweckt. Da hatten den Walkman von dieser Firma We Are Rewind, hatten wir auch schon mal bei einer älteren Love and Hate Folge angesprochen. Richtig cool. Und jetzt haben sie passend ihre Produktpalette sozusagen erweitert mit einer Boombox. Jetzt keine Riesenbox, aber auch eben kein kleiner Kassettenrekorder, handlich, batteriebetrieben, kein Radio, man empfängt sowieso nichts mehr, so ungefähr. Mhm. Aber ein schöner Retro-Look, nicht gerade billig, aber ich glaube, die haben Wert auf, ich habe das Ding noch nicht, irgendwann werde ich ihn bestellen, weil er ist, glaube ich, im Moment nur bestellbar.
Bestellbar, ja. Also du gehst da rein, geh mir mal einen Preis, Digga, das Ding kostet 500 Euro.
Knapp 500, ja, auf jeden Fall. Und irgendwie habe ich Bock auf diese Kiste. Soll, glaube ich, auch qualitativ recht gut sein. Vielleicht kann man den auch irgendwo mal hören. Checken hier in Hamburg oder in Berlin oder wo auch immer. Also der Walkman wird ja verkauft, vertrieben von Hip-Hop-Vinyl. Vielleicht gibt es da auch die Boombox irgendwann. Nico, du kaufst ihn. Nee, wenn ich ihn vorher kaufe, dann kannst du ihn Probe hören und mal sehen, ob er dich flasht. Aber ja, Boombox ist halt so ein, wollte ich eigentlich auch auf diesen, bei uns im Podcast ein bisschen rein. Boombox, weil mich das letztens so getriggert hat. Und das hatte ich in dem Skript mit runtergeschrieben. Warum die Boombox mich so getriggert hat. Und das immer, wenn, ich bin über 40 Jahre jetzt irgendwie mit dieser Kultur irgendwie in love. So. Und die Boombox war immer dabei. Also nicht, dass ich immer dabei hatte, sie war immer ein Teil der Gedanken, wenn man irgendwie, ob das für die B-Boys ist, wenn das die Boombox, wenn jetzt wieder beim Graffiti-Event irgendwie, weißt du, ob das jetzt irgendwie so moderne Bluetooth-Box ist, wie auch immer. Aber auf jeden Fall etwas Lautes, was Krach macht und was Musik macht. Also gerade bei den Graffiti-Events, da ist immer irgendwie Musik. Und auf der Straße bei den B-Boys, also nichts repräsentiert stärker die B-Boy- bzw. die Hip-Hop-Kultur als die Boombox. Das hatte ich auch irgendwo letztens aufgeschnappt, dass das, das hatte ich auch so reingeschrieben als Idee, worüber man ein bisschen reden könnte, als ikonisches Symbol der Hip-Hop-Kultur. Und das, glaube ich, trifft es echt am genauesten. Wenn man jetzt irgendwie sagt, wenn das nur so ein kleines Piktogramm wäre, welche kleine Mini-Grafik, also auf ein paar Pixel reduziert, welches Piktogramm repräsentiert die Hip-Hop-Kultur am genauesten? Und da kommt, tut mir leid, es ist kein Mikrofon, es ist keine Sprühdose, es ist einfach ein Ghetto-Blaster.
Aha. Ich finde das, ich hab das, also das ist nicht, dass das der einzige Moment ist, aber ich habe so einen schönen, ausgerechnet in Leipzig so ein Ding gehabt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich da war. Es gab irgendeinen Grund und ich war unterwegs und auf der Straße treffe ich halt Leute, wirklich klassisch mit einer Boombox. Guter Song, hat Spaß gemacht, da vorbeizulaufen und da lief halt echt eine Kassette im Ghetto Blaster. So, das kriege ich in Hamburg. Ich gebe auch zu, ich bin bestimmt auch dann nicht in den richtigen Ecken unterwegs. Also haben wir in Hamburg jetzt schon länger nicht mehr so für mich wahrgenommen. Zufällig auf der Straße zwischen, keine Ahnung, einer ganz normalen Meile auf der Reeperbahn abends oder so. Das macht da niemand. Immer, das heißt, also hast du eine Verbindung dazu? Bist du überhaupt, du bist ja die älteste, jüngste unter allen. Bist du noch mit der Kassette großgezogen worden? Ist das auch alles Neuland? Nee,
doch. Also ich hatte schon Kassetten, aber keine Musikkassetten, sondern so Benjamin Blümchen, Baby Blocksberg mäßig, die ich dann in mein kleines Radio irgendwie, wo halt ein Kassettenplayer irgendwie noch mit drin war, gesteckt habe. Aber ich habe jetzt tatsächlich noch nie so eine Berührung mit so einem klassischen Ghetto Blaster gehabt oder mit einer Boombox. Ich habe mich auch gerade gefragt, als ich die Beschreibung gelesen habe, weil das Ding ist auch Bluetooth-fähig. Also okay, es ist basically schon aber auch einfach eine große Bluetooth-Box, wo man auch eine Kassette reinstecken kann. Oder?
Optisch, also optisch jetzt? Ja, natürlich. Also theoretisch könnte es einfach nur wie so ein Fass sein, so ein JBL, so ein JBL-Ding, ja, so eine runde Tonne. So. Aber natürlich hat es optisch schon sehr viel, also nicht einfach ähnlich. Es ist einfach optisch eine ganz klassische Boombox. So, mit natürlich technisch auf dem aktuellen Stand, jetzt Verstärkertechnik, Bluetooth, was auch immer, natürlich ein Tape-Deck, ein Kassettenrekorder eingebaut. Für die Tape-Puristen. Aber es heißt ja nicht, dass es dann irgendwie 80er-Jahre-Technik da der Rest verbaut sein muss. Mhm. Und es, glaube ich, trifft bei vielen, es, natürlich wird es kein Megaseller. Es ist nicht so irgendwie, dass wenn, auch wenn da JBL oder so draufstehen würde oder Teufel oder Dre Beats oder was auch immer und der macht so ein Ding auf dem Markt, dann würde jetzt nicht irgendwie jeder, ich sag mal, 30. Dude, der durch die, der Hip-Hop-affin ist und über den Rathausmarkt schlendert mit so einer Kiste in der Hand. Glaube ich nicht. Aber die Kiste von Puristen für Puristen und nicht für den Mainstream.
Ich habe dir mal in unserer WhatsApp-Gruppe nebenbei einen Link geschickt für ein klassisches eBay-Angebot, tragbarer Retro-Kassettenrekorder mit Bluetooth und Recording-Funktion.
Ja, oder immer.
Link mal neben, uns
ach so, ja, wir können ja alle drauf gucken.
Ja, wenn du da, okay, wenn du da mal, ich weiß nicht, ob du da gerade drauf gucken kannst.
Ja.
Dann würd mich das mal interessieren. Das Ding kriege ich bei eBay jetzt gerade für 140. Das andere ist auf jeden Fall fancy iPhone-Shit, den ich alleine vom Style auf jeden Fall fühle. Kostet was Dreifache. Mit welchem gehen
das
wir?
Das wollte ich nämlich gerade sagen, dass ich schon das Ding verstehe von, hey, du hast eine coole Optik und du kannst Kassetten abspielen, aber für eine coole Optik und dafür, dass ich Kassetten abspielen kann, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht 450 Euro für ausgeben. Also das ist schon insane. So, bei dem bin ich mit dabei. Ich weiß nicht, wie gut das der Sound von ist, von dem Ding, was du gerade geschickt hast. Aber ich finde, optisch ist das genauso cool.
Ist halt Geschmackssache. Ich kenne Leute, die geben halt für ein paar Sneaker 380 aus oder für nur Era Cap, weil es irgendwie, ja, Nico muss nicht laut, muss gar nicht pfeifen, muss sich gar nicht verstecken. Es gibt Leute, das ist jetzt so ein, entweder ist das so ein Sammelding oder einfach sag, ich hab Bock auf so ein Teil oder lass es viele Leute, will keine Namen nennen. Es ist ja auch nicht verwerflich, viel Geld für so Sammelleidenschaft auszugeben. Wenn man überlegt, dass ich irgendwie gebrauchte Tonstudio-Technik benutze, obwohl ich eigentlich meine gesamte Musik im Computer mache und ab und zu mal Lust zu habe, an irgendwelchen Knöpfchen zu drehen und dann hier auch irgendwie Tausende von Euro rumstehen, wo man sagt, was machst du denn damit? Ich sage, ja, ich bin so mein Spielzimmer irgendwie mit, mach ich auch meine nächsten Beats irgendwie wieder mit alten Outboard-Equipment. Aber auch die Leute, die jetzt Spielzeug, also ne, ganz viel von diesen Sammelfiguren und wenn es irgendwie, keine Ahnung, Avengers und keine Ahnung, es gibt auch in der Hip-Hop-Kultur gibt es ja ganz viel. Mark Hype ist ein großer Fan von Spielzeugen, Sammelfiguren, Star Wars-Fan, auch alte Sachen zu kaufen. Und da gibt es auch gebrauchte alte Sprühdosen zum Beispiel. Da ist ein Riesenmarkt. Also wirklich 60er, 70er, 80er Jahre irgendwie ganz skurrilen Marken. Da gibt es Leute, ich weiß nicht, wer jetzt, Nico, du hast diese Wand mit Sprühdosen im Museum gesehen. Eine Stadt wird bunt. In der Graffiti, also da gab es ja dieses Board, wo irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was die hatten. Ich sag 100, 120 verschiedene Sprühdosenmarken irgendwie. Lass das mal jemand sammeln. Da ist da richtig viel Kohle los. Krylon, wer so eine Marke jetzt hier zuhört und sagt, Krylon ist so die New Yorker Sprühdosenmarke der frühen 80er. Und selbst eine leere, volle Dosen kriegst du eh meistens nicht über den Teich, aber eine leere Dose im guten Zustand aus den 70ern, da zahlst du eine gute dreistellige Summe. Wenn die, mit Deckel nochmal das Doppelte so ungefähr, wenn der Farbdeckel dabei ist.
Sind auf jeden Fall genug Argumente, warum ich auch schon dich verstehe, was mich ein bisschen wundert, aber dass du sagst, du gehst hier auf jeden Fall mit rein und würdest das investieren in
aber
den Pre-Order.
Aber ja, ich kann das anders nachvollziehen, wenn ich, dann würde ich eher sagen, nicht scheiß auf den neuen We Are Rewind oder den China-Kram für ein Drittel, dann würde ich eher sagen, so ein richtiger Purist, um jetzt wieder nerdy zu werden, Leute, es geht nichts über den Sharp GF777. Das ist dann so diese mega riesen Boombox. So,
ja,
that's we talking about. Also
nur
dann würde ich sagen,
Fragezeichen im Kopf gehabt.
Nee, aber dann würde eher so ein Purist sagen, dann lieber doch wirklich eine alte Kiste, eine echte alte aus den 80ern im Sammlerzustand. Und dann bist du aber auch bei 1200 Euro, 1500 Euro, wenn du den Heiligen Gral im Sammlerzustand der Boomboxen dir zulegen möchtest, bist du auf jeden Fall vierstellig.
Also um dann zurück zu meiner Kurzsituation zu kommen, das andere da, das würdest du mir nicht empfehlen, 150 Euro, weil es ein Asia-Kram ist?
Ja, ich denke mal von der Idee her, von der Technik, von, ich weiß, ich kann ich schlecht einschätzen. Die Kiste, ich habe dir ja, glaube ich, einen Sharp GF 85 mal organisiert, glaube ich. Ich glaube, dass so in diese Kerbe
schlägt. Halt ich auch in Ehren.
In diese Kerbe schlägt das ungefähr. Und von der Technik her, von der Ausstattung, von der Qualität ist so ein We Are Rewind wahrscheinlich ein Ticken geiler. Die alten Kisten aus den 80ern sind cool. Ich habe auch noch so eine alte Kiste stehen. Aber sind eben auch anfällig und die schleppst du nicht mit, weil der hier knatscht, dass er knackt, dass er da hast du Bandsalat, wenn du Pech hast. Ist eher was zum Gucken und nicht zum Spielen.
Ich freue mich schon. Das heißt ja immer, wir kriegen demnächst dann so eine Technik-Ecke hier, wo dann quasi er das Ding, den 500 € Ghetto Blaster hier mal hart unter die Lupe nimmt und mal gucken, was dabei rauskommt. Da freue ich mich persönlich schon.
So wie in den DJ Mad.
Ich bin gespannt auf jeden Fall.
Wie in den alten Backspin-Magazin. Kannst dich dran erinnern. Genau. DJ Mad hatte dann immer so den Technik-Report und hat dann immer irgendwelchen Technik-Sachen auf den Zahn gefühlt. War schon das immer ganz cool. War schon
ja, ist irgendwie das ist ein klassisch romantisches, schönes Gefühl da drin. Finde ich großartig.
Aber ja, wir sind weg davon. Eure Meinung nochmal dazu, als ich meinte, der Ghetto Blaster als ikonisches Symbol, Aushängeschild für die Hip-Hop-Kultur. Geht ihr damit?
Also ich würde total mitgehen. Ich weiß nicht, mir ist da direkt eingefallen, wir haben ja für unseren für den Sip & Bars Podcast hatten wir auf der Tapefabrik so ein kleines Spiel gemacht mit so Lines erraten und dann haben wir quasi so in Anführungszeichen hängen gebliebene Hip-Hop-Geschenke für die Leute gehabt, die Lines erraten. Und eins von den Geschenken oder von den Preisen quasi, was du erraten konntest, war so ein 2XL schwarzes Graphic-Tee, wo drauf stand I was born with old school Hip-Hop und so richtig, richtig fetter Ghetto-Blaster und irgendwie so billiges Graffiti im Hintergrund. Da muss ich irgendwie direkt dran denken, weil das ja gerade bei so Klischee-Items ist dann immer so dieser Ghetto-Blaster. Deswegen, ich würde das
aber
zu 100% Kauf sein.
Es ist einfach. Es ist einfach das Aushängeschild für diese Kultur. Es geht nicht anders. Es gibt nichts anderes.
Da muss ich sagen, habe ich nostalgische Flashbacks auf jeden Fall. Deswegen gehe ich 100% mit, was das angeht. Ist einfach ein Relikt, das auch sehr viel miteinander verbindet. Wir haben hier heute über Breakdance gesprochen. Breaking, damit wurde es quasi in den Straßen überhaupt erst soundtechnisch möglich gemacht. Wir haben über Subgenres gesprochen. Ich bin in Houston zum Beispiel auch auf der Suche nach zum Beispiel Rap-A-Lot Records gewesen, nach den klassischen Tape-Stores, die es da gegeben hat, weil der Süden ja gerade was Tapes angeht, auch nochmal ein anderes Level gewesen ist. Früher gibt es auch sehr große Dokus drüber, wo man sich das Ganze noch angucken kann. Also ich gehe da 100% mit. Und Dokus, Base, wir sind ja hier rund um 360 Grad Service-Dienstleister. Wir haben jetzt Programmtipps, ihr könnt irgendwo hinfahren, ihr könnt in Hamburg und in Heidelberg euch Sachen machen, ihr könnt jetzt im Internet shoppen gehen, durch einen Ghetto Blaster kaufen. Ihr könnt mal eure wo auch immer georteten Playlisten nach Subgenres durchsortieren. Jetzt braucht es eigentlich noch ein bisschen Programmtipps. Ne? Was sollte sich die gemeinen Love-and-Hate-Hörer angucken als Hausaufgabe, damit sie nächstes Mal mitreden können, wenn wir drüber sprechen?
Da gibt es mehrere schöne Dokumentationen.
Hau mal raus.
Wir steigen direkt ein. Ne? Also es ist ja auch echt durch die sozialen Medien geflutet, glaube ich. Also weil es auch eben geteilt wurde ohne Ende. Wir reden von Evil E. Besser bekannt vielleicht bei einigen als Eva Ries, die über viele Jahre die Marketingmanagerin des Wu-Tang Clans war.
Das ist so lustig. Das hat mir meine Mutter hat mich darauf angesprochen. Sie war so, Emma, kennst du eigentlich Eva Ries? Und ich war so, ja, aber warum kennst du Eva Ries? wo hast du das aufgeschnappt? Und hat sie halt auch gemeint, es war bei, keine Ahnung, SWR oder so, SWR Kultur, irgendwo da wurde diese Dokumentation nämlich auch empfohlen. Ich war so, okay, krass, das ist schon ein Ding, dass so eine Doku in den richtigen Kulturfeuilletons landet.
Naja, Wu-Tang Clan als die Hip-Hop-Band worldwide. So, kann man ja nicht anders sagen, glaube ich. Also schlägt alles andere als alles andere, was man noch hat, ob es ein Jay-Z ist, BC Boys, Run DMC, keine Ahnung, Kanye und alle modernen oder älteren großen Acts, selbst ein Drake oder so. Und natürlich kann da jeder drüber streiten und gerade seiner Primetime und der nicht, aber Wu-Tang ist Wu-Tang. Ob die nun immer noch gut sind oder was auch immer, das, was die für quasi die Hip-Hop-Kultur, Schrägstrich Rap-Kultur geschaffen haben oder in Gang gesetzt haben und sich dann natürlich auch entsprechend, ich glaube, nicht mit großen Marketingplänen oder Businessplänen, sondern das ist einfach passiert. Und vielleicht auch durch Eva Ries, die den richtigen Riecher hatte, da die Jungs ins richtige Licht zu rücken, mit ihrer Hilfe irgendwie die Hand voll oder zwei Hände voll durchgeknallter Typen aus New York zusammenzuhalten. Sehr, sehr spannende Doku. Ich habe sie noch nicht ganz fertig, aber noch nicht fertig geguckt. Aber die Karriere von Eva Ries und sie musste sich da ja auch echt behaupten. Aber wurde
das
denn.
Das ist schon eine Geschichte. Vor allen Dingen für jeden, der. Also, du zwei Punkte dabei, muss ich kurz ansagen. Das eine ist ja, und das ist das, was mich schon fast ein bisschen anstrengt, dass ich seit 3 Jahren diese Geschichte erzählt bekomme. Erst durchs Buch, dann durch die Doku und überall und ständig. Und ich. Also. Und da sage ich, und das meine ich auch gar nicht so, aber es fühlt sich schon sehr, sehr, sehr intensiv durchgespielt an, was da war. Aber, und das ist dann der zweite Punkt, das, was sie da gemacht hat, ist doch eine Wahnsinnsgeschichte, die man sich vorführt. Denn die ganze Welt, und da bist du vollkommen richtig eingeordnet, Boogie Down Bass, die ganze Welt liebt Wu-Tang Clan dafür, dass sie die krasseste Crew sind, waren und das krasseste Logo, das krasseste Package, das es wahrscheinlich je im Hip-Hop gegeben hat. Und wenn sie dann wirklich in dieser Rolle als die Person, die sie ist, ja klassisch aus der Musikindustrie kommend, eigentlich ganz normales Musik-Major-Business, es schafft, diesen Sauhaufen zu handeln. Wer ein bisschen sich so Serie dazu angeguckt hat, wie die Charaktere da aufgezeichnet wurden, wer da ein kleines bisschen Realität reincheckt und ein bisschen weiß, wie Jungs halt ticken, wenn sie vom Block sind und sowas alles. Und dann ich part, dass die blonde Weiße angeblich dann diejenige ist, die dafür sorgt, dass der ganze Bums läuft, dann ist das schon eine ganz schöne Wahnsinnsgeschichte.
Also sie hatte das Ganze, nicht sie, das Ganze hatte ja extreme Startschwierigkeiten. Also da irgendwie, bis die wirklich zusammengefunden haben, aber sie hat ja nicht eingeknickt und alles. Sie hat ihren Job dort durchgezogen und hat auch mal Tacheles geredet und hat sich ihren Respekt wirklich verdient. Und das ist eine coole Doku, wo es um sie geht mit dem Wu-Tang-Clan. Sie erzählt ja nicht aus ihrer Sichtweise, wie es mit dem Wu-Tang-Clan abging, sondern einfach ihre Geschichte innerhalb der Story des Wu-Tang-Clans. Das ist total spannend, weil du kriegst halt ihre Sichtweise, wie sie das da mitkriegt. Und natürlich, was der Wu-Tang Clan da getrieben hat über die Jahrzehnte. Schon sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall ein Programmtipp par excellence.
Ich habe gedacht, von immer kommt noch irgendwas dazu, aber dann haben wir irgendwas noch für dich. Denn es gibt ja eine Sache, wenn du sagst, du hast mit Breaking nicht so viel am Hut, ist eigentlich eine Katastrophe. Ne? Muss man ehrlich sagen.
Das habe ich so nicht gesagt. Halt, stopp, so habe ich das nicht
Veto,
gesagt. Ich habe leider
trotzdem, Bass, hast du einen Programmtipp?
Nicht so viel Ahnung von
ziemlich zeitgleich, beziehungsweise, oder gibt es denn schon etwas länger? Nee, ist auch jetzt erst gekommen. ARD Kultur, da gibt es auch eine Doku, die Pioniere des Breakdance, und da wird die Geschichte erzählt von Battle Squad, beziehungsweise Battle Squad besteht ja aus den Mitgliedern Swift Rock and Storm, also Boris Leptin, aka Swift Rock, und Nils Robitzky, aka Storm, die ja zu den Pionieren, zu den Wegbereitern der deutschen, europäischen und auch ihren Respekt weltweit geerntet haben, der B-Boy-Szene. Und nicht umsonst wird sie jeder, der nicht nur tanzt, sondern sich mit der Breakdance und der B-Boy-Kultur ein bisschen auseinandersetzt, egal wo auf der Welt, sie werden die Tänzer werden diese beiden Namen kennen. Und die Geschichte von den beiden wird erzählt, beziehungsweise erzählen beide ihre Geschichte oder ihre gemeinsame Geschichte und auch total spannend. Und natürlich Swift damals schon, oder man hat immer schon viel, gerade weil es bewegte Bilder sind, beim Graffiti hast du viel Fotos gemacht und beim B-Boying hat man schon nach Möglichkeit immer viel Video gemacht. Natürlich nicht immer die beste Qualität aus heutiger Sicht, aber es gibt eben viel Material oder genug Material, um das auch damit eine Dokumentation zu füttern, was ganz cool ist. Und natürlich mit den Gesprächen und entsteht dann ein richtig geiler Backflash.
Ich fand es auch interessant, in der Beschreibung wird auch kurz erwähnt, dass also halt das Breaking ja auch in der DDR stattgefunden hat. Und ich weiß nicht, ob er da jetzt interviewt wird, aber eben Heiko Hani-Hanewald wird da in der Beschreibung erwähnt. Und das ist super funny, weil ich habe den mal interviewt vor 6 Jahren oder so. Da war ich noch kleine Ersti-Maus, glaube ich, in der Uni, habe ich den für ein Uni-Projekt interviewt und bin dann nach Meißen gefahren. Und das war ganz lustig, weil das halt eben auch Thema Hip-Hop in der DDR und so ein Zeugs war und es da gar nicht so einfach war, Leute zu finden, mit denen man sprechen kann. Also aus dem Breaking-Bereich ja, aber aus dem irgendwie Sprechgesang-Rap-Bereich gar nicht oder ganz, ganz schwierig. Deswegen, ich werde mir die, glaube ich, jetzt gleich zum Essen anschauen. Finde ich sehr interesting.
Ja, da muss man auf jeden Fall sagen, nicht nur rein die Story über Swift Rock und Storm. Honey hat auf jeden Fall, bekommt da auch viel Platz und viel O-Ton. Sehr, sehr spannend, auch gerade wenn man Ost und West, wenn man gerade zu den Zeiten, wo das B-Boying in Deutschland begann und wie das damals eben auch da, mit welchem Problem oder mit welchem Problem das da die Leute damals zu kämpfen hatten und wie sich das, beziehungsweise dann, was sich daraus entwickelt hat, wie die Leute denn doch tanzen konnten. Also es war ja eigentlich befürwortet tatsächlich auch in gewisser Art und Weise als Tanzrichtung oder irgendwas.
Aber also ich meine, ne, Geschichte und ganz, ich überlege gerade, ob ich die interessant, lustig finde ich da dran, die fällt in der Mitte. weil sie ist im März 24 ist sie veröffentlicht worden, das sind quasi vorgestellt worden. Deswegen ist lustig. Ob sie jetzt wäre sie wahrscheinlich in einem anderen Subgenre. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, sie geguckt zu haben. Und dann ist es eine Schande.
An mir ist die, ich habe die auch immer, es ist immer so, wenn ich gucke, wieder so ein ganz klassisches Internet-Treibgut, von dem ich immer rede. Und da muss man einfach mal den Leuten um die Nase reiben, nochmal drüber sprechen. Das findet man dann irgendwo ganz oft bei Facebook. Ne? Also alte Hasen wie ich irgendwie teilen dann nochmal, irgendwie haben sie wieder was irgendwo entdeckt in irgendeiner Mediathek. Zum Stream und zack, hier, guck mal, ist doch geil und finde ich immer super spannend, weil das ist dann ja auch, fällt auch unter dem Aspekt Each One Teach One, so, ne, es darf nichts, darf nicht, aber viele Dinge sollten nicht verloren gehen und man sollte es immer wieder spreaden und immer wieder drüber reden, weil das auch zeitlos ist, gerade Nico, du hast es vorhin angesprochen, jetzt Battle of the Year, das B-Boy-Thema ist noch lange nicht tot. Das lebt ja mehr als je zuvor.
Ja, wie gesagt, und da schließt sich der Kreis zu allem, was wir hier gerade machen und wo wir hinwollen. Freue mich auf das Battle of the Year nächste Woche. Werde vorher noch mal diese Doku gucken, bin mir ziemlich sicher. Ja, dass wir auch rund um das Battle of the Year hier in Hamburg genug Content haben werden, mit dem wir dokumentieren können, was hier stattgefunden hat, dann werde ich euch nächstes Mal, wenn wir uns treffen, was ja hoffentlich wieder in einem Monat sein wird, auch von meinem Hip-Hop-Moment von Battle of the Year erzählen können. Es wird ein paar geben bis dahin und ich habe ein bisschen Hip-Hop-Themen vor der Brust, da freue ich mich drauf. Das wird alles ein bisschen spannend.
Ich werde dann berichten. Ja, ich kann den Berichten aus Heidelberg berichten. Vielleicht kann Emma auch aus Heidelberg berichten. Vielleicht passt das ja doch.
Vielleicht kann ich auch aus Heidelberg berichten.
Und wenn nicht, ja, also ich gehe davon aus, und wenn nicht, Hip-Hop-Szene in Monheim, ne? In Monheim.
Ich halte die Augen offen.
Ruf mal bei Emma an und sag, nehmt sie mal auf. Und nicht immer nur den Rap-Kram da. Zieht sie mal ins Yard. Macht mal was mit ihr. In diesem Sinne, das war Backspin Love and Hate. Danke Emma, danke Base. Bis nächsten Monat, versprochen. Tschüss.
Peace.
Tschüss. Backspin.